Ihren Streit aus der Sackgasse holen. Träume in Konflikten. Die Geschichte hinter dieser speziellen Intervention ist eine persönliche. Diese Methode hatte ihren Ursprung nicht im Love Lab, wo wir sie allerdings gründlich testeten. Sie stammt aus unserem eigenen Leben und unserer eigenen Beziehung. Ganz zu Anfang unserer Ehe, noch ehe wir unsere Theorie über die Ehe und unsere Interventionen entwickelt hatten, versuchten wir uns an der Lösung eines festgefahrenen Problems. Und wir kamen nicht vom Fleck. Sehr knapp zusammengefasst ging es um Folgendes. Wir lebten in Seattle, einer quirligen Stadt, die John liebte, Julie nicht. John war in New York City aufgewachsen und für ihn waren die Fußgängerströme, der dichte Verkehr, der Lärm und die Geschäftigkeit einer Großstadt vertraut und wohltuend. Bei diesen Sinneserfahrungen fühlte er sich zu Hause. Julie, die in Portland aufgewachsen war, in einem Haus am Rand eines der größten wildbelassenen Stadtparks im ganzen Land, fühlte sich in der Wildnis zu Hause. Sie suchte die Ruhe und Stille der Bäume. Oft schlich sie sich abends nach draußen, um im Wald zu schlafen, und kehrte am nächsten Morgen nach Hause zurück, ehe es hell wurde. Ihre Eltern haben das nie erfahren. Die freie, unberührte Natur hat sie seelisch gesund gehalten. An einem Wochenende mieteten wir ein kleines Häuschen auf Orcas Island, in der oberen nordwestlichen Ecke des Staates Washington, eine lange Autofahrt und eine Überfahrt mit der Fähre von der Großstadt entfernt. Julie verliebte sich auf der Stelle in Orcas. Sie hatte sich immer vorgestellt, eines Tages ein kleines Holzhäuschen irgendwo im Wald zu haben. Und nachdem wir mehrmals auf die Insel zurückgekehrt waren, wobei wir uns jedes Mal nach Mietwohnungen umsehen mussten, erkannte sie, dass das der magische Ort für sie war. Also schnitt sie das Thema John gegenüber an. »Ich möchte sehr gerne ein Häuschen auf Orcas kaufen«, sagte sie.
»Was?«
erwiderte John verblüfft. »Auf keinen Fall.« Und schon fing es an und ging immer weiter. Der Streit eskalierte, wir zogen uns beide zurück, zornig und unzufrieden. Und wir stritten weiter darüber, wieder und wieder, 6 Jahre lang. Julie konnte ihren Wunsch nicht loslassen. Ihr Herz hing an dieser Vision von einem Häuschen im Wald. Und John konnte sich nicht zu einem Ja durchringen. Die ganze Idee, dort oben eine Bleibe zu kaufen, kam ihm extravagant und unnötig vor. Er behauptete seine Stellung. Sie behauptete ihre Stellung. Wir waren an einem toten Punkt. Das Thema nahm immer mehr Raum in der Beziehung ein, wurde zu einem Hindernis, das täglich größer wurde und über das wir unausweichlich ständig stolperten. Der Groll über die Sache machte sich auch in anderen Gesprächen bemerkbar und sickerte in unsere Alltagsinteraktionen ein. Die Negativität gewann die Oberhand. Also gingen wir zu einer Paartherapeutin. Ja, auch Paartherapeuten brauchen mitunter Paartherapeuten. Diese Therapeutin, die uns ein Freund empfohlen hatte, mochte John sehr gern. Sie fand ihn brillant, gesprächig und charmant. Sie war auf seiner Seite, und das zeigte sich auch in der Therapie. Julie trat in den Hintergrund. Eines Tages, als wir in ihrer Praxis saßen, uns stritten und noch ein weiteres Mal versuchten, einen Ausweg aus der Sackgasse zu finden, sagte sie, »Wissen Sie, John, Sie haben alles Recht der Welt, einfach Nein zu sagen, und Sie muss das akzeptieren. Sie können Grenzen setzen. Gute Beziehungen haben eine Menge mit Grenzen zu tun. Sagen Sie einfach Nein.« Anschließend trotteten wir schweigend zum Auto. John ging offenkundig die Sitzung im Geiste noch einmal durch. Er war tief in Gedanken. Zu Hause legte er die Autoschlüssel weg und wandte sich Julie zu. »Höre ich mich so an? Wie diese Therapeutin? Mit ihrem ganzen »Sagen Sie einfach Nein«-Gerede?« »Ja«, sagte Julie, »tust du.« »Also«, sagte John, »so ein Ehemann möchte ich nicht sein.« Wir beschlossen, die Therapeutin zu feuern. Dann setzten wir uns an Ort und Stelle hin, in unserem eigenen Wohnzimmer statt in der Praxis von jemand anders, und machten ganz allein eine Übung, die später das Modell für die Träume in Konflikten wurde. Wir hörten auf, darüber zu streiten, ob wir das Häuschen kaufen sollten oder nicht. Wir hörten auf, einander von irgendetwas überzeugen zu wollen. Wir fingen an, einander Fragen zu stellen und einfach zuzuhören. Wir begannen, über die Vergangenheit und über die Zukunft zu reden. Julie erzählte John, wie schrecklich sie sich zu Hause als Kind und Jugendliche gefühlt hatte, wie viel Kritik, Geringschätzung und manchmal körperliche Gewalt es dort gegeben hatte. Sie wusste nie, welche schneidende Bemerkung ihre Mutter als nächstes machen würde. Sie hatte nie das Gefühl, sie könne sich entspannen oder brauche nicht auf der Hut zu sein. Deshalb schlüpfte sie spät am Abend zur Hintertür hinaus und rannte in das Naturschutzgebiet im Herzen von Portland. Sie berichtete, dass sie manchmal die ganze Nacht draußen blieb und unter den ausladenden Ästen einer Rotzeder schlief. In der Natur fühlte sie sich sicher. Dort konnte sie hingehen, um die nährende Schönheit der Bäume in sich aufzunehmen und spirituell aufzutanken. »Die Stadt laugt mich aus«, sagte sie ihm. »Der Wald macht mich wieder lebendig.« Jetzt war John an der Reihe. Er erzählte Julie von seinen Eltern, einem jung verheirateten Paar, das zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in Wien lebte. Eines Abends erfuhren sie, dass in den nächsten 24 Stunden die Gestapo in ihr Viertel kommen würde, um die Menschen zusammenzutreiben und in Konzentrationslager zu schicken. Sie flohen und verließen die Stadt, in der sie zu Hause waren, überquerten dann die Grenze zur Schweiz mit nichts als den Kleidern, die sie auf dem Leib trugen, und ein paar Päckchen Salz und Zucker, die sie sich in die Taschen gesteckt hatten. Sie ließen alles zurück, ihren Beruf, ihre Familien, ihr Studium, ihre Freunde, ihre Wohnung mit allem, was darin war, ihre Bücher und geliebten Fotografien, Möbel und Familienerbstücke. Von der Schweiz aus entkamen sie in die Dominikanische Republik, wo John 1942 geboren wurde, und schließlich gelangten sie als Holocaust-Flüchtlinge nach New York. Sie brachten John bei, was sie gelernt hatten. Man sammelt keinen Besitz und kein Eigentum an. Man weiß nie, wann einem Nazis unter einer anderen Bezeichnung auf den Fersen sind und man alles zurücklassen muss. Man sollte all seine Kräfte in innere Ressourcen stecken, die man mitnehmen kann, wie Bildung oder Können. Wir hatten bereits ein Haus. Wir brauchten keine zwei. Und der Gedanke daran bedrückte John und ängstigte ihn, wenn er an seine Eltern und ihre Geschichte dachte. Nachdem wir einander diese Geschichten erzählt hatten, schmolz unsere starre Haltung dahin. Nach jenem Gespräch fühlte sich alles anders an. Mitgefühl lag in der Luft. Wir wollten beide unbedingt alles tun, was in unserer Macht stand, um den Traum des anderen wahr werden zu lassen. Ziemlich bald danach erreichten wir einen Kompromiss. Wir würden ein kleines Häuschen auf Orcas kaufen. Und wenn John nach ein paar Jahren das Gefühl hatte, es sei eine schlechte Investition gewesen, würden wir die Situation noch einmal neu bewerten und schauen, ob wir über einen Verkauf nachdenken sollten. Julie ihrerseits würde eine traditionelle, jüdische, koschere Küche einrichten. Das hatte sich John schon lange zutiefst gewünscht. Wir fanden ein rustikales Häuschen auf der Nordseite der Insel, hoch oben auf einem Felsvorsprung namens Raccoon Point, von wo aus man über die Meerenge hinweg bis nach Kanada sehen konnte. John liebte diesen Ort. Allerdings verbrachte er seine Zeit tendenziell lieber im Haus, wo er gemütlich auf der Couch saß und las, während Julie ihre Stiefel schnürte und auf Wanderschaft ging. Und nach einem Jahr war er begeistert von der Neuerwerbung. Dieser Prozess war so erfolgreich für uns, dass wir dachten, damit müssen wir uns im Labor beschäftigen.